Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast ist heute die Islamwissenschaftlerin Katayoon Amirpour. Sie lehrt als Professorin für Iranistik an der Uni in Köln und ist uns jetzt aus Bern zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Amirpour.
Guten Morgen, Frau Timm.
Aus dem Iran erreichen uns ja seit Monaten Nachrichten von Protesten gegen das Mullah-Regime. Vor allem Frauen gehen auf die Straße. Frau, Leben, Freiheit. Drei Worte, die im Persischen alle mit dem gleichen Laut beginnen. Das wurde der Slogan dieser Proteste, das Abnehmen des Kopftuches, ihr Bild und auch den Männern den Turban vom Kopf zu reißen. Aber das Regime schlägt auch mit Macht zurück. Frau Amirpour, was haben Sie zuletzt gehört von Freunden, von Bekannten?
Also ich rufe seit ziemlich genau 6 Monaten nicht mehr an in Iran, weil ich vor 6 Monaten beschlossen habe, dieses Buch, das jetzt heute erschienen ist, etwas schneller auf den Weg zu bringen, als es ursprünglich geplant war. Und ich wollte deswegen jedem die Gelegenheit zu geben, ich kenne die nicht, ich habe schon lange nichts mehr von der gehört, ich weiß auch nicht, was die da so treibt. Also diese Möglichkeit der Distanzierung, denn dieses Buch hat natürlich das Potenzial, ziemlich viele Leute in Iran zu verärgern. Und in Iran nimmt man Leute ja gerne in Sippenhaft. Also es würde dann eventuell eben meine Familie treffen oder Freunde und Bekannte. Deswegen habe ich davon von Abstand genommen, die direkt zu kontaktieren. Ich höre insofern nur das aus Iran, was alle anderen Leute, die sich hier intensiv mit Social Media beschäftigen würden, die zum Beispiel Natalie Amiri, Isabel Shayani, Gilda Sahibi, die das ja sehr intensiv verfolgen, wenn man denen auf Twitter und Instagram folgt, dann bekommt man ja sehr, sehr viel mit. Und das sind auch meine Quellen. Ich habe insofern keine eigenen Quellen für das, was ganz aktuell
ist. Die Kölner Islamwissenschaftlerin Katayoon Amirpour ist heute unser Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Iran ohne Islam, so heißt Ihr Buch, das heute erscheint. Und dieser Titel, Frau Amirpour, der ist ja schon erstmal verblüffend im ersten Moment. Iran ohne Islam, nach dann doch insgesamt 40 Jahren islamischem Gottesstaat, allen Protesten zum Trotz. Iran ohne Islam, eine Provokation, eine Hoffnung, ein Ausblick? Was ist das?
Ja, ich glaube alles drei. Es war natürlich in erster Linie mal eine Provokation, weil gerade wir hier im Westen, die sich nicht so intensiv mit Iran beschäftigen, mit Iran als allererstes den Islam identifizieren oder assoziieren und denken, ja klar, das sind die immer mit den Kalaschnikows durch die Straßen laufen mit einem Stirnband, wo es dann heißt, Gott ist groß, und die immer schreien nieder mit Amerika und all das in Verbindung mit dem Islam. Und meine Beobachtung war aber in den letzten 30 Jahren, die ich Iran bereist habe, dass sich die Menschen tatsächlich nicht nur von diesem islamischen System immer stärker abwenden, sondern sogar auch vom Islam. Und das Buch ist geschrieben worden, um dieser Entwicklung nachzuspüren. Also wie kam es eigentlich dazu? Wann hat das angefangen? Wie hat das angefangen? Und wie hat sich das in den letzten Jahren und Jahrzehnten so entwickelt, dass wir heute eben eine Totalabsage an die Islamische Republik sehen bei den Menschen, die auf die Straßen gehen?
Dazu kann man ein Zitat des iranischen Philosophen Abdulkarim Sorush nehmen, das Sie auch benennen. Der Islam war im Volk so tief verwurzelt, dass nur eine islamische Revolution diese Wurzeln ausreißen kann. Was meint das?
Nun, er sagte, dass das Iran natürlich ein sehr, sehr frommes Volk hatte, eine sehr fromme Bevölkerung hatte. Aber dann wurde eben mit der Machtübernahme von Ayatollah Khomeini 1979 ein System institutionalisiert, das ja versucht hat, alle Bereiche der Gesellschaft zu islamisieren. Und es wurde ein islamisches Rechtssystem eingeführt, also ein Rechtssystem, das sich auf den Islam beruft, das zum Beispiel Frauen zu Bürgern zweiter Klasse degradiert. Und mit dem Islam wird begründet, dass Frauen nicht ausreisen dürfen ohne die Erlaubnis ihres Vaters oder Ehemanns, dass sie nicht arbeiten dürfen ohne die Erlaubnis ihres Vaters oder Ehemanns, dass sie so gut wie nie das Sorgerecht zugesprochen bekommen, dass sie sich eigentlich auch gar nicht scheiden lassen dürfen, wenn der Mann nicht einwilligt. Und dass zum Beispiel noch vor Gericht ihr Zeugnis nur halb so viel zählt wie das eines Mannes. Also all das sind Dinge, die Gender Apartheid festschreiben. und die mit dem Islam begründet werden. Und wenn sie dann noch hinzunehmen, dass eben auch die Tatsache, wenn ich meine Haarlocke durchs Kopftuch durchkommt, dass mir das verboten wird im Namen des Islams, dass ich nicht auf der Straße tanzen darf im Namen des Islams, dass mir so sehr viele Rechte abgesprochen werden. Wenn all das mit dem Islam begründet wird, weil es angeblich unislamisch sei, dann kommen natürlich Menschen sehr schnell auf die Idee und sagen, also gut, also wenn das Islam ist, dann lieber keinen Islam.
Das ist ja auch eine These Ihres Buches, dass der iranischen Regierung das Volk komplett abhanden gekommen sei. Nun gab es schon mehrfach große Proteste gegen das religiöse Regime, zum Beispiel als 2019 die Lebensmittelpreise stiegen. Die wirtschaftliche Situation in diesem Land ist verzweifelt. Viele junge Menschen sehen keine Perspektive für sich. Jetzt gehen eben vor allem die Frauen auf die Straße, aber bislang haben die Mullahs ihre Pfründe und ihre Macht ja immer verteidigen können. Es war auch wieder ein bisschen ruhiger die letzten Monate. Hat der Protest diesmal wirklich eine andere Qualität Ihrer Meinung nach?
Er ist anders und ganz besonders, unter anderem deshalb, weil bei diesem Protest auf der einen Seite tatsächlich alle Menschen andocken können. 2009, da gab es auch eine sehr, sehr große Protestbewegung, aber das war vor allem eine ganz konkrete politische Forderung. Wo ist meine Stimme geblieben, war damals die Forderung. Dann später, Sie haben es gerade gesagt, da waren es vor allem wirtschaftliche Probleme. Das heißt, das betraf immer nur ganz bestimmte Schichten, die dann auf die Straße gegangen sind. Und jetzt sehen wir aber zum einen dadurch, dass es eine unschuldige junge Frau getroffen hat, dass die Menschen sagen, das hätte mir auch passieren können. Also jede Frau sagt, das hätte mir ganz genauso passieren können, dass die mich einfach einsammeln, diese sogenannte Sittenpolizei, und ich dann in deren Gewahrsam zu Tode komme. Und alle Männer sagen, das hätte meine Tochter, meine Mutter, meine Schwester, meine Tante treffen können. Also das ist schon mal ein Punkt, wo die Menschen wirklich ganz stark mit ihrer eigenen Lebenssituation, ihrem eigenen Erleben andocken können. Und dann kommt hinzu, dass man jetzt ja nicht nur in Anführungszeichen wegen eines Kopftuchs auf die Straße geht, sondern wegen dem, wofür das Kopftuch steht. Und das Kopftuch steht eben in Iran seit Jahren dafür, dass einem das Recht auf Selbstbestimmung verweigert wird, in jeglicher Hinsicht. Es betrifft die religiöse Minderheit der Bahai, die ihre Religion gar nicht ausüben darf. Es betrifft die sprachlichen Minderheiten Irans. Und Minderheit hört sich immer so an, als seien das 3, 4, 5%. In Iran sind es 50% der Bevölkerung, die Persisch nicht als Muttersprache sprechen. Und all denen wird aber das Recht verweigert, ihre Muttersprache in der Schule lernen zu dürfen. Das betrifft die Kurden, die Aserdis, die Turkmenen, die Menschen in Sistan, Baluchistan. Das Gleiche haben sie in Bezug auf sexuelle Orientierung. Auch als Schwuler oder Lesbe dürfen sie ihre sexuelle Orientierung nicht frei ausleben. Und ihre Meinung sagen, darf man schon mal gar nicht. Also dieses Selbstbestimmungsrecht, dafür steht das Kopftuchgebot. Und deswegen gehen die Menschen jetzt eben hin, die Frauen jetzt eben hin und reißen sich das Kopftuch vom Kopf und verbrennen es, um symbolhaft zu sagen, hier, wir wollen euch und euer Symbol nicht mehr.
Nun haben die Menschen auf den Straßen, die ein großes persönliches Risiko auf sich nehmen, wahrscheinlich die besseren Argumente, klar, aber die Revolutionsgarden und das Regime hat die Macht. Es ist sehr, sehr gefährlich.
Ja, insofern haben die stärkeren Argumente. Ja. Ne? Es ist ein waffenstrotzendes System. Die Revolutionsgarden sind eingerichtet worden seinerzeit von Ayatollah Khomeini, weil der ja selber durch eine Volksrevolution an die Macht gekommen ist. Also der hat gesehen, wozu die iranische Bevölkerung in der Lage ist, wenn sie einmal auf die Straße geht. Und der Punkt, warum es tatsächlich damals geklappt hat, 1979, war ja, dass die iranische Armee nicht geschossen hat. Die Demonstranten haben sich vor die Panzer gestellt mit einer Tulpe in der Hand und haben gesagt, ja, dann schieß auf mich, dann schießt du auf deine Mutter, auf deinen Bruder.
Ist es schon wieder so weit, nur in die andere Richtung diesmal? Ist es schon wieder so weit aus Ihrer Sicht, dass sowas passieren könnte?
Das könnte passieren. Allerdings sind die Revolutionsgarden eben wirklich anders als die iranische Armee speziell dafür ausgerüstet und speziell dafür installiert, das Regime zu schützen. Das war bei der iranischen Armee ja nicht so. Der ging es um die Bevölkerung. Diesen Revolutionsgarden geht es nur um sich selber und um das Regime, das sie alimentiert. Und das sind sehr, sehr viele hunderttausend Männer, die da unter Waffen sind. Aber es sind nicht nur die. Die Revolutionsgarden sind eben nicht nur eine militärische Macht, sondern auch eine wirtschaftliche Macht. Die kontrollieren weite Teile der iranischen der iranischen Wirtschaft. Ihnen untersteht eine Fluglinie, eine Eisenbahnlinie. Also nichts geht ohne die Revolutionsgarden und dementsprechend viele Menschen alimentieren sie. Und das sind dann, lassen Sie es nur 10-15% sein, die noch hinter diesem Regime und den Revolutionsgarden stehen. Aber das ist dann schon noch eine sehr, sehr schlagkräftige Macht. Und die haben, glaube ich, noch nicht mal richtig angefangen zurückzuschlagen. Also da haben wir noch sehr, sehr viel an blanker Gewalt zu erwarten, was da passieren könnte.
Man sieht, Frau Amirpour, natürlich vor allem die Bilder aus Teheran von jungen, gebildeten Frauen, die in die Schule oder auf die Uni wollen und denen dabei manchmal plötzlich schlecht wird. Niemand weiß so recht, aber alle vermuten, dass auch die Vergiftungen junger Mädchen aufs Konto radikaler Islamisten gehen würden. Aber es ist ein großes Land, der Iran. Es ist ein sehr heterogenes Land. Sie haben es beschrieben, ethnisch, sprachlich, gesellschaftlich. Ist da tatsächlich ein Land in Aufruhr oder sind es nur bestimmte Schichten?
Nein, es ist ein Land in Aufruhr. Also was wir ja auch ganz stark sehen, ist der Aufstand in Kurdistan und der Aufstand in Sistan-Balutschistan. Das sind ja eher die Randregionen. Also das sind die Orte, wo die Minderheiten leben, die sprachlichen Minderheiten und auch die religiösen Minderheiten. Und insofern ist es tatsächlich, was wir jetzt sehen, das ist ein landesweiter, landesübergreifender Protest. Das ist gar nicht so sehr die Mittelschicht in Teheran. Wir sehen halt vielleicht ein bisschen mehr an Bildern aus Teheran, aus dem simplen Grund. Wir haben ja keine westlichen Berichterstatter dort. Also das ZDF kommt nicht rein, die ARD kommt nicht rein, die SZ kommt nicht rein. Was wir sehen, sind ja Videos, die Menschen selber aufnehmen und die sie dann mit ihrem Smartphone verschicken. Das kann in Sistan-Balutschistan so nicht passieren, weil die Menschen ärmer sind, weil sie keine Smartphones besitzen. Also das, was jetzt im Moment die Revolution für uns sichtbar macht, geht halt auch nur mit einer gewissen Technologie und die ist nicht in allen Landesteilen vorhanden. Aber wir hören extrem viel, gerade aus Sistan, Balutschistan. Mhm. Und da ist es eben auch ein Protest, der gar nicht von Frauen angeführt wird, sondern da sind es junge Männer, die auf die Straßen gehen und die sich als Angehörige einer Minderheitenkonfession, die sind Sunniten, eben wenden gegen einen Staat, der ein schiitischer Gottesstaat ist. Es ist ja auch ein bisschen absurd zu sagen, also die Selbstbezeichnung Islamische Republik ist ja eigentlich völliger Quatsch. Das ist, wenn überhaupt, ein schiitischer Staat. Der ist auch nur im schiitischen Islam denkbar. Und deswegen haben die Sunniten nochmal eine ganz andere Motivation, da auf die Straße zu gehen.
Katayun Amirpour, in Köln geboren, dort auch Professorin für Islamwissenschaft, für Iranistik, ist heute unser Gast. Frau Amirpour, Sie haben zwei Pässe, einen deutschen und einen iranischen. Und ich habe mich gefragt, auch wenn Sie im Moment den Kontakt zur Familie aus Sicherheitsgründen nicht so suchen, ob Sie den iranischen Pass immer bei sich haben, um im Zweifelsfall, ich sag mal, die erste Maschine nach Teheran nehmen zu können, falls sich wirklich was ändert, um dabei zu sein.
Ja, in der Tat habe ich. Ja, ich war im Oktober in der Türkei und eigentlich nur auf Urlaub und da habe ich ihn ganz bewusst mitgenommen, weil ich dachte, es könnte jetzt tatsächlich klappen, vielleicht geht sogar sehr schnell und dann nehme ich den ersten Flieger von Istanbul rüber oder fahr mit dem Bus über die Grenze, was dann sehr schnell gegangen wäre. Natürlich, das wäre ein Traum, wenn das passieren könnte.
Kämen Sie überhaupt rein derzeit? Ich meine, ich weiß nicht, ob man in der Regierung in Teheran Ihre Bücher liest, aber da steht ja nichts Erfreuliches für Sie drin, für diese Regierung. Kämen Sie überhaupt rein?
Naja, rein kommt man ja immer mit einem iranischen Pass. Die Frage ist dann, ob ich rauskäme. Ne? Ich nehme mal an, dass man mir bei der Einreise den Pass wegnehmen würde, den iranischen. Und den bräuchte ich, um ausreisen zu können. Also es hilft dann nichts, dass ich noch einen deutschen Pass habe. Ich bräuchte für die Ausreise auch den iranischen. Und ich bin mir schon relativ sicher, dass das jetzt problematisch wäre. Ist allerdings auch nicht so, als wäre ich in den vergangenen 25 Jahren, wenn ich nach Iran gereist wäre, als hätte ich diese Sorge nicht gehabt. Also da gab es durchaus auch schon Momente, wo ich dachte, oh Gott, das könnte jetzt aber knapp werden. Und jedes Mal, wenn ich dann in Teheran nicht nur die erste Passkontrolle, sondern auch die zweite, das ist die vom Geheimdienst, wenn ich die absolviert hatte, habe ich sehr, sehr aufgeatmet.
Mhm. Derzeit wollen ja ganz viele junge Leute raus aus dem Iran. Ich hörte, Sie, Frau Amirpour, kriegen ganz viele Mails von jungen Menschen, die bei Ihnen promovieren wollen und eine Chance suchen, wegzukommen. Wie gehen Sie denn damit um?
Naja, normalerweise prüfe ich ja als Professorin auch wirklich, wie gut die Exposés sind und wie gut das passen könnte und so. Inzwischen muss ich sagen, gebe ich eigentlich für jedem mein Okay, weil es dann eben hilft, ein Visum zu bekommen an der deutschen Botschaft. Darf man vielleicht gar nicht so laut sagen hier im Radio. Aber ich kann jeden verstehen, der aus Iran weg möchte. Und ich finde, man sollte jedem die Chance geben, aus Iran wegzukommen. Denn es ist ja nun einfach fürchterlich, was dort geschieht.
Trotzdem setzen Sie ja viel Hoffnung auf diese junge Generation, die wollen den demokratischen Staat jetzt einfach haben, sagen sie. Und sie wollen trotzdem Muslime sein. Und ich glaube, so ihr persönliches Lebenswerk geht ja in die Richtung, dass das beides gut zusammengeht. Aber woher nehmen Sie die Hoffnung, gerade in einem Land, wo Sie sagen, naja, die 10-15% Revolutionsgarden, die Gewalt, womöglich haben die noch gar nicht richtig losgelegt und da steht uns noch was bevor.
Nur ich bin auch gar nicht immer so hoffnungsfroh. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin morgens immer ein bisschen hoffnungsvoller als am Abend. Dann denke ich immer, mein Gott, das kann doch alles überhaupt nicht klappen, so waffenstrotzend wie die sind. Aber auf der anderen Seite gibt es halt ein paar Indikatoren, die tatsächlich dafür sprechen. Iran ist eine hochalphabetisierte Gesellschaft. 98% aller Menschen in Iran können lesen und schreiben. Iran hat einen weiblichen Studierendenanteil von 65%. Frauen sind in allen Sparten der Politik und Gesellschaft aktiv. Wir haben einen Professorinnenanteil von einem Drittel. Mehr haben wir in Deutschland auch nicht.
Alles unter dem Radar? Alles unter dem offiziellen Radar sozusagen? Oder wie?
Naja, nee, das ist jetzt nicht so ganz gegen die Staatslinie gelaufen. Ne? Das haben die schon zugelassen. Bei manchen Sachen frage ich mich dann, weil sie jetzt schon das ansprechen, manchmal frage ich mich wirklich, warum haben sie es denn zugelassen? Also wenn man Hannah Arendt ins Persische übersetzen lässt, oder Karl Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Da fragt man sich dann schon, welcher Zensor hat denn da nicht begriffen, was das für ein Potenzial hat, diese Bücher. Ne?
Könnten die sich
und
nicht
es wird ja alles, was erscheint.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, alles, aber könnten die sich nicht retten als Regierung, wenn sie einfach sagen, na dann lasst das Kopftuch eben weg, wenn ihr das nicht wollt und könnten dann so den Status quo quasi retten? Halten Sie das für möglich? Entschuldigung, dass ich unterbrochen hatte.
Nein, kein Problem. So ganz einfach geht's, glaube ich, nicht, weil die Identität der Islamischen Republik, die steht und fällt halt schon mit dem Kopftuch. Also wenn man sich fragt, was hat denn eigentlich eine Islamisierung der Gesellschaft gebracht, dann hat sie innerhalb der Gesellschaft richtig tief drinnen, ist sie ja nicht erfolgreich gewesen. Aber äußerlich war sie erfolgreich in dem Sinne, dass man der Hälfte der Bevölkerung ein Kopftuch aufgezwungen hat. Und deswegen stellt sich für die Machthaber wahrscheinlich wirklich die Identitätsfrage. Aber es könnte sein, wenn es jetzt nicht Erfolg haben wird, eine demokratische Transition einzuleiten oder eine Revolution, die in eine Demokratie mündet, dann ist ja die zweite Option, die im Raum steht, eine Militärdiktatur. Dass also wirklich die Pasdaran nicht nur inoffiziell die Macht haben, wie sie jetzt schon haben, sondern auch offiziell die Machthaber stellen. Und denen ist das Kopftuch relativ egal. Denen geht es auch nicht mehr um ein äußeres Bild des Islams, sondern es geht ihnen in erster Linie um Machterhalt. Und dann könnten wir eventuell das bekommen, dass wir zwar kein Kopftuch mehr haben, aber trotzdem eine vollkommen repressiven Staat. Und ich denke, damit wäre uns ja am Ende des Tages auch nicht gedient. Mhm. Denn es geht eben, wie gesagt, es geht nicht nur ums Kopftuch, sondern um das, wofür das Kopftuch steht.
Wenn wir gedanklich mal ein bisschen switchen, es ist ja ein Land mit einer großen Kultur, mit einer Sprache, die viele für die schönste der Welt halten, mit großen landschaftlichen Gegensätzen. Wer sich ein bisschen beeilt, kann morgens im Norden der Hauptstadt Skifahren und abends noch im warmen Meer baden. Also so 40 Grad Temperaturunterschied innerhalb des Landes sind keine Seltenheit. Und auch Sie haben immer wieder berichtet von einer reichen kulturellen Szene. Frau Amirpour, welche Aspekte dieses Landes kommen in unserem Blick vielleicht zu wenig vor?
Nun, zum einen die ganze vorislamische Kultur. Wir haben Persepolis beispielsweise, die Kultstätten der Achämeniden, als Donald Trump vor ein paar Jahren mal gesagt hat, das würde er bombardieren, um es den Iranern heimzuzahlen. Also da hat er es dann wirklich geschafft, alle Iraner gegen sich aufzubringen. Das ist so der eine Strang in der iranischen Kultur. Und dann natürlich die Prachtbauten der islamischen Zeit, also Isfahan, was ja viele auch die Hälfte der Welt nennen, mit seinem Medun, den manche Medune, also er heißt heute Medune Imam, aber im Volksmunde wird er dann doch eher im Medune Shah genannt. Das ist eine Ansammlung von Prachtbauten und das ist eine islamische Hochkultur, die sich in Iran etabliert hat, auf die die Menschen wahnsinnig stolz sind. Das ist das gemeinsame kulturelle Erbe. Und hinzu kommt das, was Sie eben angesprochen haben, diese reichhaltige Literatur des Persischen. Und das Persische hat sich seit 1000 Jahren so wenig verändert, dass tatsächlich jemand, der lesen und schreiben kann und eine höhere Schulbildung hat, Werke lesen kann, die 1000 Jahre alt sind. Also das sprachbildendste Werk, Ferdowsis Königsbuch, ist etwas, was heute immer noch verstanden wird. Und dieser Stolz auf diese reichhaltige Literatur und auf die Kultur, das ist tatsächlich etwas, was alle Iraner verbindet. Es ist wahrscheinlich so, dass wenn 3 Iraner im Raum sitzen, dann haben sie 4 verschiedene politische Meinungen da sitzen. Aber das, wo sich alle einig sind, ist eben tatsächlich, das ist God's own country, ist eigentlich Iran. Und Gott lebte nicht in Frankreich so gut, sondern der lebte eigentlich in Iran. Was sich wegen dieser, eben durch diese Kultur so fortsetzt. Und das ist natürlich etwas, was wahnsinnig verbindendes. Also wenn man jetzt immer davon spricht, Iran könnte ja auch auseinanderfallen. Ich glaube, diese Kultur ist dann schon noch etwas, was diese Bevölkerung zusammenhält.
Katayoun Amirpour ist unser Gast, 1971 geboren in Köln, wo sie heute als Professorin Islamwissenschaft lehrt. Sie ist Kind einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters. Der Dialog zwischen den Kulturen war ihr sozusagen ja in die Wiege gelegt. Frau Amirpour, welche Rolle haben denn Christentum und Islam in Ihrem Elternhaus gespielt? Wie haben sich die Eltern geeinigt in Bezug auf ihr Kind?
Nun, nach islamischem Recht bin ich ja quasi automatisch Muslimin geworden. Da brauchte man sich gar nicht wirklich zu einigen. Ne? Das war dann klar, als Kind eines Muslims ist man Muslimin. Mein Vater hat das dann insofern untergraben, als er sagte, du kannst dich natürlich immer frei entscheiden irgendwann, wenn du alt genug bist. Und ansonsten haben sie mich in den katholischen Religionsunterricht geschickt, weil eben die Familie mütterlicherseits katholisch ist, nicht evangelisch. Und meine Eltern meinten, also du lebst nun mal in dem Land, wo das Christentum prägend ist, dann solltest du zumindest mitbekommen, was Christentum ist. Und ich hatte dann auch in der Tat eine sehr, sehr katholische Phase. Ich konnte immer relativ gut lesen und sprechen und durfte dann immer die Fürbitten in der Kirche vortragen. Der Pastor hat sich sehr bemüht, dass ich dann auch getauft werde und wie alle anderen, die um mich herum zur Kommunion gehen konnte. Und da ist mein Vater dann tatsächlich eingeschritten und hat gesagt, nein, also sie ist jetzt viel zu jung. Wenn sie sich irgendwann mal taufen lassen möchte, dann kann sie das gerne tun. Aber jetzt ist das keine Entscheidung eines ausgewachsenen Menschen und deswegen nein.
Aber sehr ausführlich reingeschmeckt im Iran selbst waren Sie als Kind ziemlich kurz in den 1970ern für ein Jahr, glaube ich. Wie kam das?
Nun, mein Vater ist nach Deutschland gekommen zum Studium und weil er gehört hatte, dass man in Deutschland nicht nur studieren kann, sondern sich sein Studium auch finanzieren kann. Man konnte also auch arbeiten. Und bei dieser Arbeit, die er dann gemacht hat, er hat bei Zentes gearbeitet. Manche kennen das vielleicht, dieser Marmeladenfabrikant in Aachen. Da hat er meine Mutter kennengelernt. Und er hat ihr immer gesagt, also wenn du mit mir zusammen sein willst, dann musst du irgendwann mit mir zurückkommen nach Iran. Ich kann hier nicht leben. Ich will da irgendwann hin. Also das war so ein bisschen die Prämisse, unter der die beiden geheiratet haben. Und ich kam dann 71 auf die Welt und 75 passierte dann das Tollste für meinen Vater. Er bekam eine Stelle an der Uni Teheran und damit war das quasi geritzt, das Projekt. Und dann sind sie nach Teheran gegangen, beziehungsweise mein Vater ist vorgefahren und wir kamen dann 3 Monate später nach. Meine deutsche Oma ist auch mitgekommen. Die hat damals gesagt, ich habe ein Kind und ein Enkelkind und wenn die gehen, dann gehe ich mit. Die ihm übrigens eine super Zeit hatte. Also die beiden, die dann nicht zurück wollten nach Deutschland, waren ich und meine Oma.
So kann's gehen. Aber können Sie sich, wenn die Zeit doch sehr, sehr kurz war, können Sie sich da überhaupt noch an was wirklich erinnern?
Nicht großartig. Ich erinnere mich an das tolle Haus, das wir hatten, an den Swimmingpool. Ich erinnere mich daran, dass ich auf einmal sehr viel Familie hatte. Die habe ich halt in Deutschland überhaupt nicht. Meine Mutter ist ein Einzelkind und in Iran fand ich das großartig, dass da auf einmal so viele Cousinen und Cousins rumsprangen. Und irgendwie fanden mich alle immer toll in Iran, weil ich habe blaue Augen und bin ziemlich hell und das, ja, also ich fühlte mich da wie so eine kleine Prinzessin. Das war wahrscheinlich der Grund, warum ich da auf keinen Fall weg wollte. Und für Kinder bis sie dann eingeschult werden und für Menschen ab ungefähr 70 ist Iran heute noch ein wahnsinnig tolles Land. Für die Menschen dazwischen ist es sehr, sehr schwierig.
Ihr Vater war Kulturattaché in Deutschland. Hat das eigentlich mal für Krach mit der Tochter gesorgt? Ich meine, die religiöse Revolution 79 ist einen schlechten Weg gegangen, aber sie hatte ja auch Gründe. Hat Ihr Vater da mal Kritik von Ihnen einstecken müssen?
Ja, in meiner Sturm- und Drang-Phase, so als 16-, 17-Jährige, ja. Aber er hat dann sehr gekontert und hat gesagt, ich diene ja nicht einem Regime, ich diene meinem Land. Und das ist das, was Berufsdiplomaten nun einmal tun.
Mhm. Sie sind als Kölner Mädchen aufgewachsen, Frau Amirpour. Was hat Sie letztlich zum Studium der Islamwissenschaft gebracht? Gab es da einen Auslöser? Wie kam das?
Es gab einen Auslöser, einen ganz großartigen Auslöser, war aber kompletter Zufall. Ich habe in meiner Jugendzeit wirklich nicht besonders viel mit Iran zu tun gehabt. Mich hat das alles nicht mehr besonders interessiert. Und ich habe dann meinen Führerschein gemacht, kurz vorm Abi. Und wusste auch nicht, was ich nach dem Abi machen wollte. Und mein Vater kam an dem Tag nach Hause. Ich bin 35 Kilometer von Köln aufgewachsen. Und sagte, ich fahre jetzt heute Abend nach Köln zu einem Vortrag von Annemarie Schimmel. Eine sehr berühmte Professorin der Islamwissenschaft, und die wird sprechen über die Bildersprache des Hafiz, dem größten iranischen Dichter. Goethe hat ihn bezeichnet als seinen Bruder im Geiste. Und er fragte, will irgendjemand mitkommen, was dann allgemeines Gähnen am Abendbrottisch auslöste. Und ich habe ihm dann gesagt, also wenn ich dich dahin fahren darf und wieder zurückfahren darf mit meinem tollen Führerschein, dann ja, dann komme ich jetzt mit. Und es ging wirklich nur ums Autofahren. Ich wollte unglaublich gerne Chauffeuse sein an diesem Abend. Und dann saß ich da, ich konnte ja schlecht in eine Kneipe gehen, und habe mir den Vortrag angehört von Annemarie Schimmel und war total hingerissen. Ich war vollkommen geflasht. Die hat die Augen zugemacht und geredet und eine dermaßene Faszination ausgelöst in mir, dass ich danach gesagt habe, so, das ist es. Diese Sprache will ich können und mich mit diesem Kulturbereich beschäftigen. Und das ist ganz und gar nicht zur Begeisterung meines Vaters ausgefallen. Der hat gesagt, um Gottes Willen, meinst du nicht, das ist ein bisschen schwer und muss das sein? Mach doch lieber Romanistik, du kannst doch so gut Französisch. Aber ich war von dem Zeitpunkt an felsenfest der Überzeugung, ich will das machen, was Annemarie Schimmel da so lehrt.
Also die Kultur hat gelockt, Hafiz, der den Wein und die Liebe vor Jahrhunderten schon besungen hat und ohne den Koran oder seine Auslegung wörtlich zu nehmen. Sie mussten Persisch richtig lernen, Frau Amirpour, oder? Zu Hause war das nicht die Sprache Ihres Vaters, das war eine andere.
Ja, genau, es ist auch nicht die Sprache meines Vaters. Mein Vater kommt aus Aserbaidschan, das heißt, seine Muttersprache ist eine Turksprache. Und da wir ja dachten, wir leben in Iran, hat er immer gesagt, zu Hause wird dann halt Deutsch gesprochen, sonst lernt das Kind ja niemals Deutsch. Und als ich in Iran lebte, habe ich sehr, sehr schnell Persisch gelernt, aber das ist dann auf dem Niveau einer Fünfjährigen stehen geblieben. Und ich habe es dann auch sehr, sehr schnell wieder vergessen, weil ich in Deutschland nie wieder Persisch reden wollte, auch mit meinem Vater nicht, der dann mal versucht hat, umzuswitchen, das hat nicht geklappt. Und insofern musste ich das wieder neu lernen, aber ich hatte, glaube ich, bessere Ausgangspositionen. Mhm. Also ich habe auch jetzt noch einen deutschen Akzent. Man hört das schon, dass ich da nicht aufgewachsen bin. Aber es ist dann doch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, flüssiger. Es ist mir leichter gefallen als meinen Kommilitonen, das war klar.
Mhm. Lassen Sie uns mal einen Sprung machen. Sie haben sich immer eingesetzt für einen, ich sag mal, Reform-Islam, der den Glauben mit demokratischen Strukturen verbindet. Und in Ihrer Hamburger Zeit vor der Kölner Professur haben Sie an der Akademie für Weltreligionen gearbeitet. Da war der Dialog sozusagen themensetzend. Was war das für eine Atmosphäre an dieser Akademie und wer war da überhaupt?
Das war eine ganz tolle Atmosphäre, weil wir haben ja den Versuch gestartet, der ja dann auch an anderen Zentren für islamische Theologie in Deutschland gestartet worden ist, dass Muslime in dem Sinne sprechfähig gemacht werden in Deutschland, als sie ihre Religion universitär lernen können und dann auch in den Schulen unterrichten können. Also der große Unterschied zwischen entweder islamische Theologie, / islamische Studien, was es gibt als Unterrichtsfach, und dem Fach, was ich jetzt wieder unterrichte, der Islamwissenschaft, ist halt einmal die Perspektive mehr so von innen und einmal die Perspektive von außen, was wir ja auch haben. Es gibt ja evangelische Theologie an der Universität und es gibt Religionswissenschaft. Das ist ungefähr so vergleichbar mit islamischen Studien und Islamwissenschaft. Und da ging es eben darum, vor allem junge Muslimen auszubilden. Aber in Hamburg wird eine andere Form von Religionsunterricht praktiziert. Da gibt es keinen konfessionellen Religionsunterricht, sondern den sogenannten Religionsunterricht für alle. Das heißt, die Kinder sitzen alle im Unterricht zusammen da, egal welche Religion sie haben, ob es nur Buddhisten sind oder Christen oder Muslime oder Aleviten. Und die werden dann auch von den Menschen unterschiedlichster Religionszugehörigkeiten unterrichtet in all diesen Religionen. Und insofern kommt man schon als Schulkind sehr schnell rein in diesen Dialog. Mhm. Und offensichtlich finden das die Kinder auch sehr, sehr interessant. Also Hamburg ist das Bundesland, wo am wenigsten Religion abgewählt wird. Bei uns wählen das ja die meisten im 9. Schuljahr ab, aber in Hamburg ist das tatsächlich nicht der Fall.
Und das Gespräch und das gehört von Anfang an dazu, das Gespräch zwischen den Religionen dann dadurch auch.
Genau, das ergibt sich dann ja automatisch. Ne? Mhm. Also die Kinder erzählen sich dann ja gegenseitig, ja, wie ist denn das bei dir? Du hast das Zuckerfest, du hast das und das und so. Ne? Das kommt dann ganz schnell und damit haben die dann einfach eine größere Akzeptanz, glaube ich, für die andere Religion.
Katayun Amirpour lehrt Islamwissenschaft mit Schwerpunkt Iranistik an der Uni in Köln. Nun ist das ein ganz weit gespanntes Fach, die Islamwissenschaft, Politik, Geschichte, Kunst, Literatur, Religionswissenschaft über mehrere tausend Jahre. Alles kommt vor, Frau Amirpour, Sie haben mal gesagt, das sei so weit gefasst, das könne man auch studieren, ohne sich groß mit Religion überhaupt zu beschäftigen. Wirklich oder war das eine provokante Bemerkung?
Naja, man kommt relativ gut vorbei an der Religion. Man muss schon einen Kurs besuchen, der sich dann nennt Geschichte und Kultur der islamischen Welt. Das ist eine Standardvorlesung, die ich jedes Wintersemester halte. Und da geht es schon um die kulturprägende Kraft des Islams. Aber man muss jetzt ja nicht Theologie machen. Also man kann auch eine Arbeit schreiben über Kommunismus in Iran in den 60er Jahren. Das ist durchaus drin.
Sie sind Wissenschaftlerin, beschäftigen sich viel mit dem säkularen Islam. Darf ich fragen, wie religiös-musikalisch Sie eigentlich selbst sind?
Ich kann das ganz gut nachvollziehen und es gibt tatsächlich so bestimmte spirituelle Momente, zum Beispiel eine Koranrezitation, da muss ich sagen, wow, das hat einen sehr, sehr hohen spirituellen Aspekt. Aber ich glaube, es gibt dann auch viele Dinge, die ich vielleicht ein bisschen zu kritisch hinterfrage. Also das sieht man ja oft, dass wenn Menschen anfangen, Theologie zu studieren, dass sie dann eher eine Distanz einnehmen zur Religion an sich.
Mhm. Aber eine Grundmusikalität ist da, also dass man auch als Wissenschaftlerin an was Höheres, auf was Höheres vertrauen kann oder so?
Ja, doch, das würde ich schon denken. Mhm. Ja, ich glaube, die ist da.
Derzeit, wenn man auf das Land schaut, gibt es ja ziemlich viel Grund für Verzweiflung. Man weiß noch nicht, wohin die neuerlichen Proteste nun wirklich führen werden. Und wer auf die Straße geht, geht ein großes persönliches Risiko ein. Kann man aus dem Ausland eigentlich helfen, unterstützen oder müssen die Leute das schlicht alleine schaffen?
Beides, glaube ich. Also man kann schon unterstützen. Es bringt Iranerinnen durchaus sehr, sehr viel, wenn wir hier ihre Schallverstärker sind, ihre Lautsprecher sind. Also das ist das, was sie immer wieder sagen, dass sie sagen, wir möchten gesehen werden, wir möchten gehört werden. Sie wundern sich darüber, dass zum Teil so wenig Solidarität da ist. Ne? Also es kam schon relativ früh, schon im Oktober kam die Frage, sag mal, Black Lives Matter. Wieso seid ihr da auf die Straße gegangen? Und für uns geht ihr nicht auf die Straße? Sind unsere Leben nicht so wichtig? Das wünschen sie sich sehr stark. Ich glaube, manche Diskussionen, die wir hier fühlen, nehmen sie so ein bisschen als fehlgeleitet wahr mit was Deutschland alles so machen kann. Natürlich sind Deutschland einfach die Hände gebunden und eine deutsche Außenministerin kann jetzt nicht feministische Außenpolitik in dem Sinne machen, dass sie wirklich in der Lage wäre, das Regime zu stürzen. Aber deutliche Stellungnahmen, deutliche Solidaritätsbekundungen von Seiten unserer Politiker und Politikerinnen, die müssten auf jeden Fall erfolgen. Also ich glaube, man muss da einfach auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und ganz am Anfang der Proteste war das mit Sicherheit nicht der Fall. Das ist inzwischen ein bisschen anders geworden. Da finde ich das ganz in Ordnung, was läuft.
Schallverstärker der Revolution sein, die Formulierung habe ich mir gemerkt, Frau Amirpour. Aber Schallverstärker, wo ist das Horn, durch das man wirklich schallen könnte von Deutschland aus?
Was man tatsächlich machen könnte, ist ein Teilnehmen an den Protestkundgebungen. Die gibt es ja wirklich fast jede Woche in allen großen deutschen Städten. Was auch immer wieder gefordert wird, ist, dass man Iranern Internetzugang ermöglicht, indem man eben selber sich bei Starlink einklickt und dann quasi jemandem in Iran das ermöglicht. Solche Dinge sind ja durchaus machbar. Oder zum Beispiel mit Spenden. Es gibt ein wahnsinnig tolles Informationsmedium Iran Journal, das wird jetzt gerade eingestellt und die suchen nach Spenden, damit sie das aufrechterhalten können. Also da würden wir dann die Leute mitfinanzieren und alimentieren, die sehr, sehr gut über Iran berichten, sehr stark im Detail, was ja die westlichen Medien inzwischen nicht mehr tun, die zu wenig Nachrichten haben, zu wenig Nachrichten sehen, keine Korrespondenten haben. Also das sind zum Teil verständliche Prozesse, die da ablaufen, aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass da nach wie vor eine gute Iran-Berichterstattung erfolgt. Und da könnte man sich zum Beispiel als Otto-Normalverbraucher einfach wie man so bei der Taz Anteilshaber werden kann, kann man das bei Iran Journal auch. Dafür würde ich mal plädieren.
Den Tipp haben wir jetzt auch. Es sind vielleicht auch derzeit einfach zu viel Konflikte auf der Welt im Blick. Ich meine, der Ukraine-Krieg absorbiert natürlich auch sehr viel. Und es war in den letzten Monaten dann doch wieder ein bisschen ruhiger. Dass es jetzt wieder lauter wird, gerade gestern kamen wieder Nachrichten von Protesten, gerade von Frauen. Hat das auch mit diesem Feuerfest zu tun, was da im Moment gefeiert wird? Mir war das überhaupt kein Begriff. Spielt das eine Rolle?
Ja, das ist der traditionelle Tag, quasi der Nacht zu dem Mittwoch vor dem iranischen Jahreswechsel, der nächste Woche ist. Das ist traditionell der Tag, wo Iraner über Feuer springen. Das ist ein altes heidnisches Ritual, kommt aus dem Zoroastrismus. Man geht dann, springt über Feuer und sagt, Feuer, gib du mir deine Röte, ich gebe dir meine winterliche Blässe. Also Sie sehen schon, es ist wirklich recht heidnisch, aber hat sehr viel Platz im Leben der normalen Iraner. Und es war schon in den 90er Jahren, als ich in Iran gelebt habe, so, dass das regelmäßig in Anti-Regierungsproteste ausgeartet ist und zu Krawallen kam. Also insofern war das absolut mit Ansage, dass es jetzt in den letzten 3 Tagen, und sie haben es verlängert, also eigentlich wäre es nur die Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewesen, aber man hat dann schon für Sonntag aufgerufen zu Protesten anlässlich dieses Festes. Und das war klar, dass es jetzt passieren wird.
Katayoun Amirpour hat uns viel erzählt über die politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Hintergründe in ihrer zweiten Heimat im Iran. Frau Amirpour, vielleicht wagen wir mal einen Moment den Blick in die Zauberkugel. Den Erfolg einer erneuten Revolution, mehr Rechte für Frauen im Iran. Werden Sie das in Ihrer Lebenszeit noch erleben, noch berichten können? Was meinen Sie?
Ich hoffe sehr. Ich würde meinen Kindern gerne mal Iran zeigen, wie Iran sein könnte. Ich kann es nicht sagen. Es kann klappen, es kann nicht klappen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt im Moment deutlich mehr Hoffnung als zum Beispiel 2018, 19, als wir ähnlich auch große Proteste gesehen haben. Man denkt sich, das kann einfach nicht so weitergehen. Das muss irgendwann einmal klappen.
Und wenn Sie dann hinreisen, zusammen mit Ihren Töchtern, wenn Sie dann landen in diesem Land, wohin führt der erste Weg? Wo trinken Sie Ihre erste Tasse Tee in Teheran?
Nach Nordteheran, da ist es ziemlich schick und ich muss meine Kinder da ja mal langsam dran gewöhnen. Ich glaube, meine kleine Tochter kann sich kaum mehr dran erinnern, die große Tochter schon. Und dann würde ich gerne nach Aserbaidschan fahren, da wo die Familie meines Vaters herkommt, was landschaftlich beeindruckend ist, wunderschön. Und ja, da würde ich dann doch jetzt gerne wieder mal hin.
Derzeit ist eine Reise nicht ratsam, aber ich wünsche Ihnen, dass Sie sie möglichst bald machen können, Frau Amirpour. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Tim.
Katayoun Amirpour, heute erscheint Ihr Buch Iran ohne Islam im CH Beck Verlag erschienen.